Also das letzte Mal haben wir nochmal die grundlegenden Dinge von der Quantenmechanik, zumindest die wichtigste aus meiner Sicht, wiederholt. Also ich will noch gerade nochmal erinnern, wir haben erstens angeguckt, wie man von einer klassischen Theorie auf eine Quantentheorie übergeht, indem man die klassischen Größen zu Operatoren macht und entsprechende sogenannte kanonische Vertauschungsrelationen einführt. Dann der nächste Schritt war, wie man konkret Dinge ausrechnet, indem man sich halt Darstellungen sucht, diese Operatoren in Form von mathematischen Objekten, die diese Vertauschungsrelationen erfüllen. Da haben wir dann ein Beispiel gemacht, ein sehr einfaches, ein Teilchen in einer Dimension, in einem Potential. Und dann haben wir uns noch über Messungen unterhalten, dass wenn ich in der Quantenmechanik messe, dass ich dann immer irgendeinen Eigenwert zu dem Operator messe, der meine Messgröße beschreibt, und dass der Zustand dann gerade in den Eigenzustand übergeht, der halt diesem Messwert oder Eigenwert entspricht. Also das ist halt ein großer Unterschied zur klassischen Physik und auch eigentlich ein sehr eigenartiges Verhalten. Naja, und eine Sache, die holen wir jetzt gerade noch nach, die gehört auch noch zu diesen wesentlichen Grundlagen, die wir in dem Semester wieder brauchen. Das ist die Zeitentwicklung. Also die Zeitentwicklung, sagt man jetzt durch die Schrödinger-Gleichung oder durch den Hamilton-Operator bestimmt, das denke ich ist auch was man nicht zeigen kann, sondern was eine Grundannahme ist von der Quantenmechanik. Also Dynamik durch Schrödinger-Gleichung bestimmt. Und also hier meine ich jetzt mit Schrödinger-Gleichung die stationäre Schrödinger-Gleichung, die die Eigenzustände zum Hamilton-Operator bestimmt, sondern die zeitabhängige, also die aussieht IH quer, dann D nach dt, also Zeitableitung, angewendet auf meinen Zustand zum Zeitpunkt t, und das ist gerade der Hamilton-Operator auch angewandt auf den Zustand zum Zeitpunkt t. Also wenn man die halt löst, dann kriegt man den zeitabhängigen Zustand, und wenn man halt zu einem festen Zeitpunkt einen Zustand vorgibt, dann ist das Problem eindeutig bestimmt, halt genauso wie in der klassischen Physik, wenn ich eine Trajektorie ausrechne und zu einem Zeitpunkt Ort und Geschwindigkeit kenne, dann kann ich halt für die Zukunft auch sehen, was mit meinem System passiert. Und ja, auch so zur Erinnerung, das könnt ihr selber nochmal probieren, aus dieser zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung kann ich halt die stationäre Schrödinger-Gleichung gewinnen, indem ich halt letztendlich diese beiden Dinge da separiere. Gut, und also dann für praktische Zwecke, wie löst man diese Gleichung jetzt da auf? Also die erste Beobachtung, meistens ist es der Fall, ist, dass für zeitunabhängiges H-Dach folgendes gilt: Mein Zustand Psi von T ist E hoch minus IH-Dach T minus T0 dividiert durch H quer Psi von T0. Also deswegen hatte ich gerade auch gesagt, dass die Dynamik entweder durch die Schrödinger-Gleichung oder halt letztendlich durch den Hamilton-Operator diktiert ist. Naja, und also wie sieht man das? Das ist in gewisser Weise gerade die Lösung von der Schrödinger-Gleichung, wenn der Hamilton-Operator selber halt keine Funktion von t ist. Also man muss nur das ja da oben links und rechts einsetzen. Dann kann man die Ableitung halt ausrechnen auf der linken Seite. Die E-Funktion, die reproduziert sich, und der Hamilton-Operator kommt halt runter und macht mit dem I und H quer dieses I und H quer weg, und dann ist die Gleichung erfüllt. Wenn halt in selteneren Fällen das H explizit zeitabhängig ist, dann dürft ihr das nicht verwenden. Also das muss euch klar sein, weil dann hat halt die Zeitableitung trifft, also nicht nur das T da hinten, sondern halt auch die Zeitabhängigkeit vom Hamilton-Operator. Dann wäre es viel, viel schwieriger. Naja, und also wenn dieser einfache Fall vorliegt, dann kann man die Zeitentwicklung auch direkt hinschreiben. Das ist auch wieder das, was wir das letzte Mal schon in einem anderen Zusammenhang gemacht haben und wo ich einen meiner Profs da zitiert habe, dass halt Quantenmechanik im Wesentlichen das Einschieben von Einsen ist. Also Psi von T kann ich dann halt schreiben, indem ich so eine Energie 1 einschiebe, Summe über N, N, N. Also das hier verändert nichts. Und dann E hoch minus I H Dach T minus T0. Ein H quer vergessen. Die wir wahrscheinlich oft vergessen in dem Semester. Denn also später wird er wahrscheinlich, wenn er in der Theorie bleibt, irgendwo dazu übergehen, die H-Quers auf 1 zu setzen. Nicht N, sondern was muss stehen? Psi von T. Gut, und also jetzt macht man halt den üblichen Trick oder der Grund, warum man eine 1 einschiebt, ist halt immer, dass man einen Operator hat und den will man loswerden. Und den kann man dann loswerden, wenn man halt entsprechende Eigenzustände zu diesem Operator irgendwie reinbringt. Und dann kann ich halt den Operator am Eigenzustand vorbeiziehen und dann wird halt der Operator nur noch zum Eigenwert. Und ja, dann hat das Ganze halt eine sehr viel einfachere Form. Summe über n, e hoch minus i, e n, t minus t0. Auch da ist im Skript offenbar das H-Quer vergessen. Und dann so ein Matrix-Element n psi von t0 und dann das n, was halt von da vorne noch übrig bleibt. Gut, und also das sind Konstanten, die kann man halt ausrechnen. Also muss man halt für alle n's ausrechnen, die zu dem Zustand beitragen oder eventuell für alle denkbaren n's, wenn alle beitragen. Und das ja ist halt das, wo die Zeitabhängigkeit drin steckt. Also eine zeitabhängige Phase ist das davon. Also mit anderen Worten, die Zeitentwicklung, die ergibt sich halt dadurch, dass ich den Zustand irgendwie zerlege in Energieeigenzustände und dann oszilliert halt im Komplexen jeder Beitrag mit einer anderen Phase, also unterschiedlich schnell. Und kann man sich halt vorstellen, wenn zwei Dinge unterschiedlich schnell oszillieren, dass es halt nach einer gewissen Zeit das gleiche Vorzeichen hat, die sich also aufaddieren und dann zu späteren Zeiten dann wegheben. Und das führt halt zu einem interessanten Verhalten dann in der Zeit. Ja, also da, vielleicht habt ihr das ja am Wochenende auch schon gemacht auf dem Übungszettel, die letzte Aufgabe war zur Zeitentwicklung. Da könnt ihr mal so ein bisschen rum experimentieren, wie so ein Zustand, der, glaube ich, links in dem Topf präpariert ist, dann nach rechts läuft und dann wieder nach links läuft, so wie man es vielleicht auch in dem Topf von einem klassischen Teilchen erwarten würde. Okay, also so viel zur Erinnerung an die Quantenmechanik. Bisher gab es noch keinen Kommentar und keine Frage. Wie war jetzt das? War das einfach oder eher zu schnell oder ist alles klar? Oder gibt es noch irgendwie Dinge, die wir klären sollten, bevor wir jetzt dann gleich mit den schwierigeren Dingen loslegen? Also alle sehen noch zufrieden aus. Gut. Also ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, wir fangen jetzt mit Streutheorie an und also das wird ein langes Kapitel und da müsst ihr irgendwie schon am Ball bleiben, weil wenn man da irgendwie einen Anschluss verliert und da sind wir jetzt mindestens 3 Wochen, eher schätze ich 4 oder 5 Wochen dran, dann ist es halt ja schon langweilig, wenn ihr nicht mehr wisst, was ich irgendwie davon mache. Also unterbrecht mich rechtzeitig, wenn es zu schnell geht oder so und auch nochmal die Bitte versucht, halt irgendwie zu Hause das wirklich immer nachzubereiten. Weil die Notation wird auch schwieriger mit der Zeit, also dass er da einfach mitkommt die ganze Zeit. Gut, also Kapitel 2, Streutheorie. Also mein Skript habt ihr jetzt alle, nehme ich an, gefunden oder ausgedruckt. Also einige nicken, also wenn nicht, nochmal der Hinweis, alles was an die Tafel geschrieben wird, das findet ihr auch in hoffentlich sauber getächter Form auf meiner Homepage. Und so manche längere Textblöcke oder was, die will ich mir sparen, um die Tafel zu schreiben. Also die Motivation jetzt zum Beispiel, Streuexperimente sind halt sehr wichtig in der Physik, in fast allen Bereichen der Physik, weil es halt letztendlich Aufschluss gibt über den Aufbau von Materie, über elementare Teilchen, über Kräfte zwischen elementaren Teilchen. Also so Streuexperimente sind, wenn man so will, so eine Art Mikroskop. Man schießt halt irgendwo Teilchen drauf und guckt, wie diese Teilchen wieder wegfliegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und welche Geschwindigkeiten die haben und eventuell, wenn das Ganze relativistisch ist, dass neue Teilchen erzeugt werden können oder vernichtet werden können, dann guckt man halt, was da an neuen Sachen entstanden ist oder auch verschwunden ist. Und na ja, das ist deswegen halt ein gutes Mikroskop, weil letztendlich hat es auch mit der Quantenmechanik zu tun. Ort und Impuls gibt es halt irgendwie so eine unschärfe Relation und wahrscheinlich habt ihr jetzt diese Aussage auch schon öfter gehört, dass man halt ja, den Ort irgendwie nur fein auflösen kann, wenn man halt sehr, sehr hohe Impulse hat. Also letztendlich ein hoher Impuls in der Quantenmechanik heißt ja, dass so eine Welle sehr, sehr stark oszilliert und dann kann ich halt räumlich feine Strukturen damit auflösen. Also das heißt, ich muss sehr hochenergetische Dinge irgendwie haben, um genau hingucken zu können. Also ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Licht. Lichtwellen ist halt im Nanometerbereich. Also ich kann mit einem Mikroskop, wo ich halt durchgucke, mit einem optischen Mikroskop keine Strukturen auflösen, die kleiner sind. Dagegen mit einem hochenergetischen Beschleuniger kann ich halt viel, viel feiner gehen. Also das ist, glaube ich, der Grund, warum man Streuexperimente halt gern macht. Und naja, wenn irgendwas auf kleinsten Längenskalen passiert, braucht man halt Quantenmechanik mindestens dazu, wenn nicht gar Quantenfeldtheorie. Und deswegen machen wir das jetzt halt sehr intensiv. Und also sowohl die Teilchenphysiker machen das, zum Beispiel LHC, CERN oder so wäre ein Beispiel, aber auch die Festkörperphysik beschießen halt ihre Kristalle oder was, ich weiß nicht mit was, Elektronen und gucken halt, wie die wegfliegen, um da Informationen zu bekommen. Also ich glaube, egal was er in der Physik macht, oder fast egal, Streuexperimente werden wir immer haben. Gut, und also die Streutheorie, zumindest aus meiner Sicht, ist schon schwierig oder ein sehr, sehr umfangreicher mathematischer Apparat. Deswegen, wenn man jetzt vielleicht eine Woche ein vergleichsweise einfacheres Problem uns angucken, nämlich Streuung in einer Raumdimension. Also der Grund ist, dass halt die Mathematik in einer Raumdimension viel leichter ist, aber konzeptionell treten die gleichen Phänomene auf. Also das heißt, wir können wirklich gut verstehen, um was es geht in der Streutheorie. Und wenn wir mal Schwierigkeiten haben in drei Dimensionen, kann man darauf zurückblättern und sich erinnern, wie es geht. Und naja, dann im nächsten Schritt ist es dann eher die Mathematik in drei Raumdimensionen, die schwieriger wird. Aber die Konzepte sollte man schon verstanden haben. Okay, also machen Folgendes. Jetzt betrachte ein nach rechts laufendes Teilchen. Beziehungsweise einen entsprechenden Teilchenstrahl, der mit einem Potential wechselwirkt. Und als Potential machen wir auch eine ganz konkrete Wahl, auch wieder um die Mathematik möglichst einfach zu halten, nämlich einen ganz normalen endlichen Potentialtopf. V von x soll sein minus V0 für minus a kleiner x kleiner a beziehungsweise 0. sonst. Also, wir skizzieren x und v von x. Man sieht, das Potential halt so aus. Das hier ist a und das hier ist a und das hier ist v0. Gut, und dieses Potential symbolisiert die Kräfte, die, man würde in der Streutheorie sagen, unser Target, also das, was ich jetzt beschieße, auf unser Geschoss oder Projektil ausübt. Also es wird jetzt ein quantenmechanisches Teilchen von, wie man es geschrieben hat, von links kommen und nach rechts laufen. Und es wird sich halt eine Zeit lang frei bewegen und dann trifft es diesen Potentialtopf. Und der Potentialtopf, der wird halt irgendwelche Korrekturen am Teilchen vornehmen, also einen Effekt. Den wollen wir ausrechnen und dann kann es halt sein, dass das Teilchen entweder modifiziert weiterläuft oder dass es irgendwie reflektiert wird und zurückläuft. Also die Richtungen in der eindimensionalen Streutheorie sind natürlich sehr beschränkt. Es gibt halt nur vorwärts und rückwärts. Und dann später in der dreidimensionalen Streutheorie hätte halt das Teilchen, wenn so ein Potential trifft, die Möglichkeit, unter jedem Raumwinkel davon zu fliegen. Also das wird dann natürlich schwieriger, aber im Prinzip ist es genau dasselbe, wie hier halt die beiden Möglichkeiten transmittiert oder reflektiert. Gut, also Potentialtopf ist eine Sache und das andere ist, den Teilchenstrahl noch zu charakterisieren. Und zwar die Energie dieser Teilchen nennen wir E und die muss verständlicherweise größer 0 sein, dass halt das sich überhaupt weit links und weit rechts vom Potential befinden kann. Und ja, wenn ein Teilchen in einem konstanten Potential oder ein freies Teilchen mit einer festen Energie da ist, dann ist die entsprechende Wellenfunktion eine ebene Welle, also irgendeine Normierungskonstante A1 nenne ich die plus E hoch I Kx mit der Beziehung, dass K gleich Wurzel 2ME dividiert durch H quer ist. Naja, und dieses A1, das hat die Bedeutung letztendlich von der Teilchendichte. Also auch da solltet ihr euch ein bisschen an die Quantenmechanik 1 erinnern. Ich bin überzeugt, dass ihr ebene Wellen damals diskutiert habt. Also das hier ist halt, wie gesagt, ein Teilchen, was halt in positive x-Richtung läuft. Also wie man das sich zum Beispiel überlegen kann, wäre, dass man den Impulsoperator hinschreibt, wie wir es letztes Mal gemacht haben, und halt darauf wirken lässt. Und dann sieht man, dass ein Eigenwert rauskommt, der halt plus k ist. Also deutet es an, dass es in plus k-Richtung läuft. Oder eine andere Möglichkeit wäre, da werden wir dann wahrscheinlich heute auch noch drauf zurückkommen, ihr habt sicher in der Quantenmechanik 1 die Wahrscheinlichkeitsdichte und die Wahrscheinlichkeitsstromdichte mal ausgerechnet. Also das erfüllt eine Kontinuitätsgleichung und die Wahrscheinlichkeitsstromdichte, die sagt halt aus, mit welcher also Geschwindigkeit die Wahrscheinlichkeit in welche Richtung fließt. Und ja, wenn halt so ein Teilchenstrahl da ist, das fließt halt dann entsprechend der Geschwindigkeit der Teilchen, also wenn wir da auch was Positives rausbekommen. Gut, und naja, die Beziehung zwischen E und K, also das ist ja schon aus der klassischen Physik bekannt. Also vielleicht kann ich hier noch notieren, H quer K, das ist halt P, also K, glaube ich, nennt man Wellenzahlvektor und P ist halt der normale Impuls und H quer erlaubt die Umrechnung dazwischen. Und ansonsten steht hier halt nichts anders wie die Beziehung für die kinetische Energie, als wenn ihr das auflöst, steht E gleich P Quadrat durch 2m. Gut, und ja, ein Problem, wenn man so will, oder eine kleine Unsauberheit. Diese ebenen Wellen, die sind halt nicht normierbar. Also im Normalfall, wenn man Quantenmechanik macht, dann fordert man ja immer, dass das Betragsquadrat der Wellenfunktion 1 ist, dass man halt von der Wahrscheinlichkeit sprechen kann. Nur das ja ist halt von Minus bis Plus unendlich, hat es halt den Betrag von der Konstanten A1. Also das heißt, ich müsste A1 irgendwie 0 wählen, damit der Inhalt oder die Normierung eine endliche Zahl wird. Und das macht natürlich auch keinen Sinn. Also diese Dinge, die kann man halt nicht normieren. Also ist dieses A1 jetzt eher so eine Art Teilchenzahldichte oder auch die Teilchenstromdichte. Also man stellt sich halt vor, dass da unendlich viele Teilchen von links nach rechts gehen und immer wieder neue nachkommen und die halt wegfließen, dann irgendwie im Unendlichen verschwinden. Und dann kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen, wenn man halt A1 größer ist oder kleiner ist, dann werden halt mehr Teilchen pro Zeit laufen oder weniger Teilchen pro Zeit. Wobei das ist für uns nicht von besonderer Bedeutung. Also wir werden halt letztendlich ausrechnen, welcher Prozentsatz dieser ankommenden Teilchen transmittiert wird und welche reflektiert wird. Also auch im Ergebnis steht das A1 drin und es sind nur die Verhältnisse von Bedeutung. Deswegen werde ich jetzt da nicht groß drauf eingehen. Gut. So, also wie lösen wir jetzt dieses Ganze? Naja, wir berechnen das stationäre Problem, also wie ich es gerade schon im anderen Zusammenhang gesagt habe, wir schauen uns die Situation an, dass von links, das heißt von links laufen, kontinuierlich Teilchen ein, dann gibt es die Streuung, diese werden an V reflektiert oder sie durchdringen V. Naja, und also stationär heißt halt, und das Gegenteil von stationär, das wäre, wenn wir jetzt halt irgendwie so ein Wellenpaket, so eine gaußsche Wellenfunktion hier machen würden, die halt mit einer gewissen Geschwindigkeit losläuft, also die wirklich normiert ist und ein Teilchen beschreibt und wir dann gucken, was mit der Wahrscheinlichkeit passiert. Und jetzt, wie schon gesagt, das ist so eine ebene Welle, die einen Teilchenstrahlenden kontinuierlichen beschreibt. Also da kommt halt immer wieder von links was nach und von rechts läuft ein Prozentsatz transmittiert raus und nach links ein Prozentsatz reflektiert zurück und da tut sich halt in der Zeit nichts, obwohl halt die Teilchen da sich doch bewegen. Aber nachdem immer wieder neue nachkommen, ist halt die Wahrscheinlichkeitsdichte eine Konstante und damit die Wellenfunktion. Und deswegen reicht es also, das stationäre Problem anzugucken und das ist halt die stationäre Schrödinger-Gleichung. Die sieht aus, wie wir es aus letzte Stunde schon hatten, minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x, also der Hamilton-Operator in Ortsdarstellung, psi von x gleich e psi von x. Gut, und das ist ganz wichtig, noch was dazu zu sagen, nämlich wie die Randbedingungen aussehen sollen. Also ich schreibe erstmal hin mit Randbedingungen Psi von x gleich a1 e hoch plus ikx plus b1 e hoch minus ikx für x gegen minus unendlich beziehungsweise x kleiner minus a und psi von x gleich a3 i hoch plus ikx für x gegen plus unendlich bzw. x größer plus a. Also das Erste, was ich will, dass wirklich jeder kapiert ist, dass die Randbedingungen genauso wichtig sind wie die Schrödinger-Gleichung selber. Also ohne Randbedingungen ist die Schrödinger-Gleichung völlig wertlos und umgekehrt natürlich auch, wenn ich nur Randbedingungen habe und keine Schrödinger-Gleichung. Also wenn ich dann mich selber zurückdenke, ich hatte das in meiner Quantenmechanik 1 gerade nicht kapiert. Das war irgendwie das, wo ich ein, zwei Jahre gebraucht habe, bis mir eigentlich das klar wurde, dass die Schrödinger-Gleichung selber komplett wertlos ist. Also man denkt mal ein ganz einfaches Problem, zum Beispiel der harmonische Oszillator, da kommen ja diskrete Energieeigenwerte raus, aber die kommen nicht aus der Schrödinger-Gleichung raus, sondern die kommen nur daraus raus, dass man ganz spezielle Randbedingungen fordert, nämlich dass die Wellenfunktion normierbar ist. Also ihr könnt zum Beispiel jeden Energieeigenwert rausbringen aus der Schrödinger-Gleichung, wenn er nicht entsprechende Randbedingungen fordert. Also das ist ganz, ganz wichtig in der Quantenmechanik beziehungsweise halt beim Lösen von partiellen Differentialgleichungen, dass man Randbedingungen vorgibt. Also wenn das nicht wirklich euch schon ganz klar war, dann denkt da heute Nachmittag mal drüber nach. Also deswegen müssen wir die jetzt hier angeben. Naja, und warum habe ich jetzt gerade die hier angegeben? Also das ist halt diese physikalische Situation, die uns interessiert. Also das ist die Randbedingung, die halt auf der linken Seite von diesem Topf wirkt. Also wir haben halt einen Teil A1 i hoch plus i kx, den wir schon an die Tafel geschrieben haben. Das soll halt unser Teilchenstrahl sein, der ständig auf dieses Potential da trifft. Und ein Teil von diesem Teilchenstrahl wird halt reflektiert. Und naja, diese Lösung von diesem reflektierten Strahl in dem Bereich des konstanten Potentials kann man halt leicht ausrechnen. Das muss auch eine ebene Welle sein mit dem umgekehrten Impuls, also e hoch minus ikx. Und da gibt es halt einen Vorfaktor, den nenne ich B1. Und dieses B1 letztendlich, das interessiert uns, das wollen wir ausrechnen. Also das ist noch eine unbekannte Größe. Gut, und was im Potential ist, kann man sich auch angucken, aber das ist für die Randbedingungen nicht wichtig. Also gehen wir gleich auf den rechten Bereich rüber und da wird halt einiges durchgehen. Und naja, weil halt die Energie genauso ist wie auf der linken Seite, muss das auch eine ebene Welle sein, i hoch plus ikx. Und der Vorfaktor, den nenne ich A3, also so motiviert, das ist der Bereich 1, das ist der Bereich 2, das ist der Bereich 3. Und den kennen wir auch nicht. Also B1 und A3 ist konstant, aber unbekannt. Und naja, genau das ist halt das, was mich interessiert jetzt am Problem. Was wir letztendlich ausschließen, ist halt, dass von rechts irgendwas reinkommt. Also wir wollen nicht von rechts einen Beschuss haben und da ist auch nichts mehr, wo irgendwas, was durchkommt, reflektiert werden kann. Also deswegen so ein bisschen diese Rechts-Links-Unsymmetrie. Gut, und letztendlich Randbedingungen gibt man eigentlich so für einen Punkt an, also in der Streutheorie. Wenn das Potential länger reichweitig wäre, wird man halt unendlich wählen. Aber nachdem unser Potential bei plus A oder minus A links und rechts zu Ende ist, ist es halt gleichbedeutend, ob ich jetzt da unendlich einsetze oder ob ich irgendwo an den endlichen Wert gehe, solange ich das Potential halt verlassen habe. Also deswegen diese, in Klammer, Relativierung hier, die es ein bisschen einfacher macht zum Rechnen. Gut, also das hier ist das Ausgangsproblem, was jetzt zu lösen ist, damit wir halt das Streuproblem lösen. Letztendlich geht es jetzt darum, B1 und A3 zu bestimmen und dann halt das Ganze zu interpretieren. Tafeln ist nicht so ideal, aber vielleicht habt ihr das ja ausgedruckt für euch liegen. Also die konkrete Lösung von diesem Problem hier, was man jetzt halt nicht mehr wirklich vollständig sehen kann, also von Schrödinger Gleichung und von Randbedingungen, das ist ja Teil der Hausaufgabe, die ihr diese Woche bekommt. Und die gebe ich jetzt nur an. Also was rauskommt als Wellenfunktion ist Psi von x. Und naja, das hat drei Bereiche. Letztendlich zwei sind ja schon von den Randbedingungen festgelegt. I hoch plus i kx plus b i hoch minus i kx. Dann hier sieht es praktisch genauso aus. Das Einzige, dass der Impuls durch ein Q ersetzt wird, also es hat halt einen anderen Wert, weil das Potential halt tiefer liegt, also ist die Energie größer und damit auch der Impuls größer. B2i hoch minus i kx und A3 plus i hoch i kx. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht... K.
Im dritten Bereich ist K auch wieder tatsächlich der gleiche Wert.
Im dritten Bereich ist es das gleiche. Also hier und hier ist ja der Energielevel dasselbe. Also das heißt, es wird halt gelöst durch eine. Also in der Schrödinger Gleichung steht ja ein fixes, festes E drin. Und damit ist halt. Also manchmal macht man diese quantenmechanischen Bilder, jetzt bräuchte ich vielleicht mal eine andere Farbe. Wenn das hier mein E ist, dann kann ich halt hier die Gesamtenergie einzeichnen. Naja, und diese Gesamtenergie zum Potentialwert ist ja dieselbe. Und das ist halt gerade, was muss ich machen, H quer K ist der Impuls zum Quadrat durch 2m und hier dann halt genauso h quer k zum Quadrat durch 2m. Dagegen hier ist halt die Energie, die drin steckt, einfach größer im Topf drin. Deswegen habe ich hier einen anderen Impuls q gewählt und ich weiß nicht, ob man jetzt noch was lesen kann, es wird schon sehr verschmiert, aber es ist dann h quer q zum Quadrat durch 2m. Naja, und wenn ich nach q auflöse, ist halt q ein größerer Wert. Ja, also das ist der Grund, warum zweimal der gleiche Impuls ist und genau das war natürlich ein Schreibfehler. Und ja, es gibt halt ja, zwei, also in einer Dimension zwei linear unabhängige Lösungen letztendlich, weil es eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist, die da steht und im Prinzip die vollständige Lösung würde halt im dritten Bereich auch noch so eine rückwärtslaufende Welle e hoch minus i kx haben, aber durch Angabe unserer Randbedingungen, also durch das konkrete Problem, was wir uns anschauen, nämlich die Forderung, dass von rechts nichts kommt, haben wir das halt gleich wegfallen lassen. Gut, und also das ist jetzt natürlich noch nicht wirklich schwierig, also das ist fast was man, wenn man halt irgendwie einmal sich die ebenen Wellen angeguckt hat, wie es im letzten Semester, im vierten Semester sich ja gemacht hat. Kein Problem, die Schwierigkeit ist jetzt halt diese Koeffizienten A2, A3 und B1 und B2 zu bestimmen. Also das ist das, was an der Hausaufgabe man im Detail ausxen sollte. Ja, und jetzt mal die Frage an euch, wie macht man das? Also was ist der Gedanke, der dahinter steckt, um diese Koeffizienten festzulegen? Genau, also die. So ist es. Also hier zwischen Bereich 1 und 2 und zwischen Bereich 2 und 3 gibt es halt einen Übergang und die Gleichung, die Schrödinger-Gleichung, die darf ja diesen Übergang nicht spüren. Die muss ja nicht nur in den Bereichen einzeln gelten, sondern auch an den Übergangsstellen. Und dann kann man sich halt überlegen, was erfüllt sein muss für die Wellenfunktion. Und dann kommt man darauf, dass die Wellenfunktion stetig sein muss. Und was muss noch sein? Die Ableitung muss stetig sein. Also diese beiden Bedingungen, die sind zu erfüllen. Also das heißt, ihr müsst halt das hier gleich dem hier setzen an der Übergangsstelle, die zweite gleich der dritten Zeile an der Übergangsstelle und dann müsst ihr halt die erste in die zweite Zeile noch ableiten und an der Stelle gleichsetzen und die zweite und die dritte ableiten und gleichsetzen. Also auch das bin ich überzeugt, dass ihr in Quantenmechanik 1 gemacht habt. Ich nehme an, ihr habt da die Potentialstufe mal diskutiert. Also da, wenn ihr nochmal darauf zurückblättert oder in jedes Quantenmechanikbuch reinguckt, dann findet ihr das. Aber das ist eine ganz nette Übung. Also deswegen will ich es nicht vorführen, sondern als Hausaufgabe geben. Und dann kommen halt diese Koeffizienten A2, A3, B1, B2 raus. Und also hier gebe ich jetzt einfach nur das Ergebnis an und wir wollen dann damit weiterrechnen. Also ja, das ist die Lösung mit ja, Q. Das kann man halt ähnlich ausrechnen wie das K, was wir uns da oben schon besorgt haben. Q ist 2m e plus V0, davon die Wurzel, dividiert durch H quer. Also da hinguckt genau die gleiche Form, nur dass halt mehr Energie da ist. Nicht nur die Energie vom Eigenwert, sondern halt auch noch die Energie, die vom Potentialtopf nach unten dazukommt. Dann ist A3, das was sozusagen durchgelassen wird, das ist A1 mal eine komplizierte Funktion S von E, das S werde ich gleich angeben. Das B1, das ist das hier, was reflektiert wird, was also auch von großem Interesse ist, das ist A1 S von E, also fast dasselbe wie hier, aber noch ein Zusatzterm, nämlich I halbe Q durch K minus K durch Q Sinus 2QA und da werde ich eine abkürzende Benennung noch vornehmen, dass es so eine ähnliche Struktur hat wie da oben, das nenne ich S quer von E. Naja, und das S von E selber, das sieht aus E hoch minus 2 IKA dividiert durch Cosinus 2QA minus I halbe Q durch K plus K durch Q Sinus 2QA. Und man könnte genauso noch A2 und B2 berechnen, aber die sind für die Streuung uninteressant. Deswegen verzichte ich jetzt darauf, die überhaupt anzugeben. Also es ist ein langes Ergebnis, kann man natürlich nicht durch scharfes Hinschauen sich besorgen, sondern muss man jetzt halt diese vier Bedingungen, die gerade genannt wurden, irgendwie hinschreiben und dann auflösen bezüglich der unbekannten Konstanten. B1, B2, A2, A3 und dann müsste man das hier finden. Also das, denke ich, ist eine gute Rechenübung und halt auch nochmal eine Übung, ein einfaches quantenmechanisches Problem zu lösen. Also klar, wenn man das erste Mal sieht, ist das vielleicht verwirrend, dieses Ergebnis, aber es geht mir nicht anders. Also um das Kapitel vorzubereiten, habe ich auch viele Stunden rechnen müssen und erst dann kommt man wirklich in die Notation rein und versteht das Ganze besser. Also deswegen mein Tipp, macht diese Hausaufgabe, könnt ihr eigentlich schon heute jetzt anfangen, auch wenn ihr am Donnerstag erst das Blatt bekommt. Gut, ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier die Pause, machen 4 nach 11 wieder weiter und dann interpretieren wir halt das Ergebnis. Okay, also dann schauen wir jetzt mal, dass wir dieses Ergebnis irgendwie besser verstehen, also insbesondere, wie ich schon gesagt habe, den Prozentsatz der durchgehenden und der reflektierten Teilchen uns genauer anschauen. Naja, und zu diesem Zweck gibt es eine wichtige Sache, die habe ich jetzt vorhin schon mal erwähnt, nämlich die Wahrscheinlichkeitsstromdichte. Also das ist ein Ergebnis auch aus der Quantenmechanik 1, was ich jetzt eigentlich nur angebe. Ich hoffe, dass so eine grobe Erinnerung da ist, wenn man das an der Tafel stehen sieht. Also das ist eine Konstante h quer durch 2mi und dann ein Psi-Stern von x, t d Psi von x, t nach dx minus d Psi Stern von x, t nach dx Psi von x, t. Also der Vorfaktor, den kann ich mir normal nicht merken, aber das hier in der Klammer ist ganz zweckmäßig, dass man irgendwie im Kopf hat, dass es halt Psi Stern mal Ableitung von Psi ist minus und dann das Ganze umgekehrt. Und wie schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit Stromdichte, die beschreibt halt den Fluss der Wahrscheinlichkeit, also wie viel Wahrscheinlichkeit pro Zeit in eine gewisse Richtung geht. Und in einer Dimension haben wir halt nur eine Richtung, also deswegen ist das eine skalare Größe. In drei Dimensionen wäre das dann ein Vektor. Gut, und diese Wahrscheinlichkeitsstromdichte, die können wir halt letztendlich auch als Teilchenstromdichte interpretieren in unserem speziellen Fall. Was halt wieder damit zusammenhängt, dass wir nicht ein Teilchen beschreiben, also eine normierte Wellenfunktion haben, sondern halt eine nicht normierte ebene Welle, die halt dem entspricht, dass da unendlich viele Teilchen nach unendlich langer Zeit kommen. Und dann ist halt letztendlich der Fluss der Wahrscheinlichkeit von der Wellenfunktion äquivalent auch zu dem Fluss von Teilchen. Naja, und also diese Größe, die wird uns halt jetzt direkt die Verhältnisse angeben, wie viel von diesen Teilchen durchgehen und wie viel reflektiert werden und damit halt dieser Prozentsatz dessen, was halt durchgeht und zurückkommt und was uns eigentlich interessiert. Also wenden wir dann diese Formel einfach an und zwar auf drei Teile unserer Lösung. Einmal die von links, einlaufenden Teilchen, also das ist vielleicht auch wieder Farben verwenden, das ist halt dieser Teil, der von links reinkommt. Naja, und wenn ich jetzt halt diese Wellenfunktion hier nehme und da einsetze, also es ist nicht übermäßig schwierig, die Rechnung, die Ableitung nach x gibt halt gerade die Wellenfunktion selber mit dem Vorfaktor plus ik, der die Ableitung runterkommt. Und hier in gewisser Weise das Gleiche. Also man kann sich ziemlich schnell überzeugen, dass eine Konstante da rauskommt. Und diese Konstante j in ist dann plus h quer k Betrag von a1 zum Quadrat dividiert durch m. Also A1 war unser Input-Parameter, der hat die Mächtigkeit von diesem Teilchenstrom regelt. Und also die wesentliche Sache, die wir jetzt halt nochmal deutlich sehen, ist, dass der Strom und damit auch die Anzahl der Teilchen pro Zeit nicht proportional zu A, sondern proportional zu A² ist. So, und naja, das machen wir jetzt dreimal. Also brauchen auch noch Teilchen, die V durchdringen. Also das ist halt der Teil, der nach rechts weiterläuft. Gut, und das nenne ich J Transmission. Und machen wir halt auch wieder dasselbe, setzen diese Wellenfunktion da ein, dann kriegen wir jetzt das gleiche Ergebnis, nur dass A1 durch A3 ersetzt ist und A3 selber wird halt wieder durch A1 ausgedrückt und diese interessante und ein bisschen komplizierte Funktion S von E. Also steht hier plus H quer K A1 zum Quadrat und dann S von E zum Quadrat dividiert durch M. Also wenn man jetzt hier vergleicht, ist nur SE Betrags zum Quadrat der Unterschied. Also letztendlich, wenn man die durchgehenden durch die Gesamtzahl der Teilchen dividiert, hat man einen Prozentsatz der durchlaufenden Teilchen und das ist halt gerade SE zum Quadrat. Also ist letztendlich SE die wesentliche Funktion, die halt unseren Streuprozess da charakterisiert. Naja, und der dritte Teil, wo eigentlich auch jetzt schon auf gesunden Menschenverstand basierend klar ist, was rauskommen muss, sind halt die Teilchen, die an V reflektiert werden. Also das ist dann dieser Anteil in der Wellenfunktion. Und das nenne ich J Reflection. Und das ist minus H quer K A1 zum Quadrat Betrag von S quer von E zum Quadrat dividiert durch M. Also Minuszeichen ist klar, weil es jetzt halt in die andere Richtung geht, der Strom. Und auch hier ist halt dieses B1, was da drin steht, dann durch diese Formel ersetzt worden. Also A1 S quer. S quer ist halt wieder letztendlich irgendein längerer Vorfaktor mal diese den Streuprozess charakterisierende Funktion S von E, wie sie da unten steht. Und ja, ich ziehe jetzt vielleicht vom Skript her eine Bemerkung gerade vor. Also man kann nachrechnen, dass dann magst du auch in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe. Also, das hatte ich jetzt gerade eigentlich schon gesagt, SE Betragsquadrat ist der Prozentsatz transmittierter Teilchen und der heißt auch Transmissionskoeffizient. Und den kann man noch ein bisschen vereinfachen. Rechnung ergibt Folgendes. SE zum Quadrat. Also nehme ich jetzt das, was wir da unten für SE gefunden haben oder was ich euch angegeben habe und mal Betragsquadrat bildet, dann kommt da Folgendes raus. 1 dividiert durch 1 plus 1 Viertel Q durch K minus K durch Q. Zum Quadrat und dann noch ein Sinus Quadrat 2 QA. Also Betrag von einer komplexen Zahl, Betragsquadrat zu bilden, denke ich, ist klar, was zu tun ist. Halt Zahl mal komplex konjugierte Zahl. Das heißt, diese Phase da oben, die hebt sich unmittelbar weg. Naja, und das untere, da haben wir ja hier einen Realteil, da hinten einen Imaginärteil. Also ist es letztendlich das hier zum Quadrat plus das hier zum Quadrat, was im Nenner stehen muss. Jetzt können wir noch vermuten, dass da ein Leichtsinnsfehler passiert ist. Also man findet ja hinten letztendlich das hier quadriert und vorne soll den Cosinus vielleicht statt einer 1 stehen. Zumindest habe ich das gestern, wie ich es vorbereitet habe, nochmal gedacht und bestimmt 2 Stunden nach dem scheinbaren Fehler gesucht. Aber wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass dieses Vorzeigen von Plus nach Minus wechselt. Also das ist interessant und dann mit dem Additionstheorem schlägt sich der Cosinus gerade weg. Also falls es euch heute Nachmittag beim Nachrechnen genauso geht, dann spart euch diese 1 oder 2 Stunden und guckt da drauf und dann wird er ziemlich schnell sehen, wo man das Ergebnis, das stimmt, herbekommt. Naja gut, und also das kann man jetzt auch nochmal ein bisschen schöner gestalten, indem man die Ks und die Qs wegbringt zugunsten von E und V0. Also das sind eigentlich die geradlinigeren Parameter, wenn man halt an die Formulierung vom Streuproblem denkt. Also was rauskommt, ist 1 plus Sinus Quadrat von 2 QA dividiert durch 4 E durch V0, 1 plus E durch V0 hoch minus 1. Also da ist jetzt nichts Tiefsinniges dabei. Man muss halt Q und K, das waren ja Funktionen von E und V0, muss man halt da unten einsetzen und dann irgendwie das bisschen umschaufeln. Dann kommt man auf diese Form. Also das könnt ihr auch selber mal probieren. So, und ja, relativ analog, dieses S quer, was halt analog zu S ist, nur für die reflektierten Teilchen, das beschreibt halt dann den Prozentsatz. Reflektierter Teilchen. Und folglich heißt es auch Reflexionskoeffizient. Gut, den explizit auszurechnen, das will ich nicht machen, aber man kann auch wieder durch Rechnung zeigen. Und das ist jetzt eher eine Kontrolle, also das, glaube ich, sollte jedem klar sein, dass das rauskommen muss, dass SE zum Quadrat 1 minus S quer von E zum Quadrat ist. Also die Prozentsätze der durchgehenden und der reflektierten Zeilchen müssen sich halt zu 1 addieren, das steht an der Tafel. Also wenn das nicht rausgekommen wäre, dann wäre Quantenmechanik schon sehr eigenartig. Das würde irgendwie Teilchen verschwinden lassen oder erzeugen. Und das passiert natürlich nicht. Also deswegen ist das ein ganz guter Cross-Check nochmal nach all diesen Rechnungen. Also wie erwartet. Gut, also damit haben wir jetzt eigentlich das Problem, kann man fast sagen, vollständig verstanden. Es ist aber trotzdem jetzt einiges noch, was man lernen kann, gerade für das dreidimensionale Problem. Und also deswegen will ich nochmal die wichtigen Dinge einrahmen. Also was uns jetzt wahrscheinlich in der nächsten Stunde und auch heute noch beschäftigen wird, das ist die Untersuchung der Eigenschaften von diesem S von E. Also S von E charakterisiert halt letztendlich, unser Streuproblem und nicht nur dieses spezielle Streuproblem, solche Objekte S, die hat man eigentlich für beliebige Streuprobleme, also auch wenn man ein anderes Potential einsetzt oder auch in drei Dimensionen, da spricht man dann nicht mehr von halt einer Funktion S von E, sondern da heißt es dann S-Matrix, also in drei Dimensionen. Also vielleicht habt ihr schon mal irgendwie Theoretiker sprechen hören oder irgendwie da Kontakt gehabt zu Streuproblemen. Die reden immer von der S-Matrix und von Polen der S-Matrix, die Streuprobleme und Resonanzen beschreiben und so weiter. Und diese Dinge, die kann man in diesem eindimensionalen Beispiel vergleichsweise einfach noch kapieren. Und das wollen wir halt in der nächsten Stunde dann machen. Naja, und genauso wichtig im Folgenden, deswegen habe ich es da angegeben oder teilweise auch erklärt, wie es zu berechnen ist, ist SE zum Quadrat. Also deswegen ist natürlich keine neue Information, aber auch das werden wir jetzt halt zusammen mit S von E in der Folge immer wieder verwenden. Also diese Formeln solltet ihr vielleicht vor euch liegen haben oder auf dem Zettel schreiben, damit ihr da jetzt immer drauf gucken könnt. Also fangen wir an, die Eigenschaften von SE genauer zu studieren. Also man kann sich erstmal die Form von SE grob überlegen, die ist schon mal an sich sehr interessant. Die erste Beobachtung ist, dass die Maxima von S Quadrat, die liegen bei 2qa gleich np, also bei n halt eine ganze Zahl ist. Ja, ich glaube, das ist relativ einfach zu sehen. Gehen wir vielleicht auf diesen letzten Ausdruck. Also SE Quadrat muss E zwischen 0 und 1 liegen, weil es ein Prozentsatz ist. Das ist auch der Fall. Also ich habe 1 plus, und das hier ist eine positive Größe offenbar, und dadurch wird dividiert. Also ich dividiere mindestens durch 1, wenn nicht gar durch eine größere Zahl. Also liegt es zwischen 0 und 1. Naja, und das Maximum von der Funktion ist halt dann gegeben, wenn vielleicht die 1 erreicht ist und die 1, die kann erreicht werden, nämlich indem halt dieser zusätzliche Term 0 wird und der wird halt gerade dann 0, wenn der Sinusquadrat verschwindet und der verschwindet, wenn 2qa, wie ich es da hingeschrieben habe, Vielfaches von Pi ist. Also mit anderen Worten, q ist ja irgendwie unser Impuls, der halt im Topf vorliegt. Also bei gewissen diskreten Impulsen und damit auch bei gewissen diskreten Energien wird halt das immer wieder ein Maximum bei 1 annehmen, diese Funktion S. Eine Kleinigkeit noch, wenn er die wirklich mal sauber skizziert. Also wir haben ja die Bedingung E größer 0 und daraus folgt, dass Q größer Wurzel 2m V0 durch H quer ist. Also Q, wenn ihr euch erinnert, war definiert als 2m V0 plus E durch H quer. Und naja, der Minimalwert von Q ist halt, wenn ich E gleich 0 setze. Daher diese Ungleichung und folgt Q und dann noch daraus folgt wiederum 2 Wurzel 2m V0 durch H quer A durch Pi kleiner n. Also da habe ich jetzt diese Bedingungen Q eingesetzt in diese obere Gleichung hier und das Pi mal auf die andere Seite gebracht. Und das zeigt, dass n nicht beliebige ganze Zahlen annehmen kann, sondern dass n größer als irgendeine Konstante sein muss. Also es ist nicht von sehr tiefer Bedeutung jetzt, aber gerade wenn ihr das Ding plotten wollt, dann müsst ihr nicht irgendwie im Taschenrechner ausrechnen, n gleich 1, 2 und 3, sondern dann fangt ihr halt mit einem n an, was größer diese Zahl hier ist. Sonst gibt es offenbar kein sinnvolles Ergebnis. Naja, und also das ist zwischen 0 und 1, das hatte ich ja gerade erklärt, dieses SE zum Quadrat. Und das hat halt Maximas an diesen Stellen. Also offenbar muss es dann auch Minimas dazwischen haben. Die kann man nicht ganz so leicht ausrechnen, also exakt. Aber für eine Skizze ist es auch nicht nötig. Ich meine, wo werden die sein? Halt irgendwo grob mittig drin, näherungsweise bei 2qa gleich n plus 1/2 mal Pi. So, und jetzt male ich dann mal ein Bild. Also hier ist dieses SE zum Quadrat aufgetragen und hier ist die Energie. Und mal noch mal ein anderes Bild, wo also dasselbe aufgetragen ist. Aber diese beiden Bilder, die sollen irgendwie andere Potenziale sein. Also kann ja variieren, meine Breite und meine Tiefe. Und ja, die Kurven, die man da findet, also würde ich sogar fast empfehlen, wer seine Mitschrift da schöner gestalten will, der kann ja mal dieses Ding irgendwie mit GnuPlot oder irgendeinem anderen Plotprogramm für einige Parameter sauber plotten. Und da gibt es halt die Situation, dass es vielleicht dann so aussieht oder aber dass es so aussieht. Also mit anderen Worten, es gibt gewisse Potenziale, wo man sehr, sehr ausgeprägte Maximas und Minimas hat, wo halt bei ganz bestimmten diskreten Energien plötzlich mal alles durchgeht und dann kurze Zeit später, wenn ich die Energie weiter hochfahre, wird fast alles reflektiert und dann geht wieder alles durch. Und dann gibt es halt auch die vielleicht ein bisschen uninteressantere Situation, wo das sehr verwaschen ist, wo man kaum eigentlich was erkennen kann. Ja, und das ist also die nächste Bemerkung da im Skript. Auf die nächste Tafel drauf. Oder? Also Maxima und Minima stark ausgeprägt, falls zwei Bedingungen erfüllt sind. Die eine Bedingung ist, dass die Energie, mit der wir den Teilchenstrahl versehen, sehr viel kleiner wie V0 ist. Also kleine Energie und ein tiefer Topf. Naja, und warum ist das so? Also, wie man auch in den Bildern sieht, die 1, die wird immer erreicht. Die Frage ist halt, sind die Dellen, also die Minima, relativ weit unten? Und die sind halt dann weit unten, wenn ich auf diese 1 eine große Zahl drauf addiere, bevor ich halt den Kehrwert bilde. Und naja, wie man hier erkennen kann, die Zahl, die ist halt dann groß, wenn, wenn ich in dem Anhängsel da durch eine kleine Zahl dividiere, also wenn e durch V0 sehr klein ist, dann wird das Gesamte sehr, sehr groß. Und das ist gerade diese Bedingung. Das kann man sich vielleicht auch so ein bisschen anschaulich vorstellen, wobei das ist oft dann auch gefährlich in der Quantenmechanik, aber vielleicht hilft es trotzdem zu merken, wenn halt der Topf sehr, sehr tief ist, dann gibt es halt einen gewaltigen Energieunterschied, wenn so ein Teilchen aufs Potenzial trifft. Und dann ja, gibt es halt wirklich interessante Effekte. Dagegen, wenn halt der Topf sehr wenig tief ist, also nur eine minimale vernachlässigbare Delle und ein Teilchen mit einer sehr großen Energie reinkommt, dann spürt sie halt diesen Topf gar nicht, dann ist es fast wie ein freies Teilchen. Also macht schon irgendwo bis zum gewissen Grad Sinn, dass das eine notwendige Bedingung ist, dass man da also interessante Effekte, ich werde gleich sagen, wie man sie bezeichnet, nämlich als Resonanzen, dass man solche Resonanzen da klar und deutlich sieht und findet. Gut, und also das reicht aber noch nicht aus, dass man da ein schönes Bild hat. Was man noch braucht, ist die Bedingung, einige Energie Maxima deutlich unterhalb von V0. Also das kann ich ja letztendlich irgendwie immer erfüllen. Also ich kann meine Energie immer klein wählen gegenüber dem Potentialtopf. Aber die Frage ist halt, wie oft oszilliert in diesem Bereich diese Funktion? Also die Oszillation ist ja dadurch gegeben, wenn halt, ich meine, hier bin ich auch noch in dem Bereich, wo ich sehr weit unten bin, aber die erste Oszillation ist halt hier und da habe ich das offenbar schon verlassen. Dagegen hier gibt es halt viele Oszillationen, bis diese erste Bedingung eh sehr viel kleiner wie V0 verletzt ist. Also das soll in Worten das hier aussagen, einige Energiemaxima deutlich unterhalb von V0. Also erste Bedingung für diese Maxima erfüllt. Also wenn eine kleine Aufgabe dazu will, ist, zeichnet mal sauber mit einem Plotprogramm SE zum Quadrat und sucht mal zwei Parametersätze ausgehend von diesen Bedingungen, sodass er halt das eine Bild und das andere Bild sauber reproduziert. Und naja, wie gesagt, das Rechte ist eigentlich das Interessantere, wo wir uns jetzt eigentlich mit beschäftigen. Dann die Maxima von dem S von E zum Quadrat, die nennt man Resonanzen. Und ja, die Begründung, die folgt weiter unten. Das Wort Resonanz, das ist, also das kennt ihr in anderem Zusammenhang, im Mechanik oder was, getriebener harmonischer Oszillator, habt ihr sicher Resonanzphänomene studiert. Es hat auch irgendwie den Ursprung in dieser Idee, aber dennoch das Wort Resonanz, das ist gerade in der Teilchen- und Kernphysik ein sehr wichtiger Begriff, also auch das werde ich später noch ausführlicher ausbreiten, aber das gleich mal hier zu erwähnen. Ist euch das schon mal untergekommen, wenn ein Teilchenphysiker von der Resonanz spricht? Also letztendlich habt ihr wahrscheinlich alle schon Quarks oder so, wisst ihr, was ist, ne? Wenn halt Mesonen oder Baryonen sich aus Quarks zusammensetzen, die meisten, die sind nicht stabil, sondern die zerbrechen nach einer gewissen Zeitdauer wieder in irgendwie Einzelteile oder in leichtere. Und dann spricht man von sogenannten Resonanzen. Und letztendlich werden wir dann später verstehen, dass diese Maximas in dieser Funktion S von E, dass die halt auch
in der Elementarteilchenphysik und in der Kernphysik als solche kurzfristig gebundenen Zustände auftreten, die dann später wieder zerbrechen. Also das ist jetzt an der Stelle noch zu früh oder zu viel, aber dann im Laufe der nächsten Stunde hoffe ich, dass er eine grobe Vorstellung davon bekommt. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass vielleicht dieses Wort Resonanz, das er eventuell in Kern- oder Elementarteilchenphysik schon mal gehört hat, genau das ist, worauf wir jetzt hier eigentlich raus wollen und als was diese Spitzen bezeichnet werden. Gut, jetzt, um besser rechnen zu können, folgendes: SE kann in der Umgebung einer Resonanz mit Resonanzenergie ER, also ER ist gerade halt so eine Energie, die so ein Maximum da, so eine Maximumsbedingung erfüllt, in der kleinen Größe E minus ER, also der Energiedifferenz zu dieser Resonanzenergie, entwickelt werden. Und also diese Entwicklung ist ein bisschen langwierig, aber nicht schwierig. Also deswegen würde ich da auch noch als Ergebnis angeben. Und ja, es ist eine Empfehlung, das halt selber nachzurechnen. Also S von E, das hat dann die Form minus 1 hoch n E hoch minus 2 IKA und dann I Gamma halbe dividiert durch E minus ER plus I Gamma halbe. Mit Gamma halbe eine Konstante und diese Konstante ist 2 h quer Wurzel er er plus v0 durch Wurzel 2m a 2 er plus v0. Also das Ergebnis ist lang, deswegen seht ihr, dass die Rechnung ein bisschen mühselig ist. Die zweite Formel ist auch nicht sehr spannend. Also man kann halt Gamma ausrechnen, wenn man die Parameter zur Verfügung hat, aber Gamma ist letztendlich eine Konstante. Was von größerer Bedeutung ist, ist diese erste Formel, also sozusagen das Ausdrücken von S von E durch diese doch relativ kompakte Formel. Also die einzige Variable ist ja E und naja, das ist schon relativ überschaubar. Und insbesondere, wenn wir jetzt wieder an diese Plots hier denken, dann guckt man sich ja nicht SE an, sondern Betrag von SE zum Quadrat. Und dann nimmt man halt das hier und bildet den Betrag. Die minus 1 fällt offenbar weg, die Phase fällt bei der Betragsbildung weg und davon einen Betrag zu bilden, das ist auch nicht schwierig. Es ist halt letztendlich das I weg und das obere quadriert durch den Realteil quadriert plus den Imaginärteil unten quadriert. Also dann kriegt man Gamma halbe zum Quadrat dividiert durch E minus IR zum Quadrat plus Gamma halbe zum Quadrat. Naja, und diese soll ich auch in etwa machen, weil es, wie gesagt, eine Entwicklung ist. Und also das, was wir hier haben, das beschreibt halt gerade in der Gegend der Maxima, also der Resonanzen. Das ist nicht so besonders toll gezeichnet, aber diese Spitzen da. Und das ist auch eine bekannte Art von Funktion in der Physik oder auch in der Mathematik. Wisst ihr das? Wie heißt dieses Ding als Funktion von E? Sozusagen neben der Gauss-Glocke die zweitwichtigste Funktion. Lorenz-Kurve, die das noch nicht gehört. Gut, also es ist auch halt so eine glockenartige Form der Kurve. Also da gehen dann so Schwänze runter, die weich abfallen. Wobei für uns ist das dann nicht mehr so interessant, sondern eher die Spitzen sind von Interesse, weil es halt Entwicklungen um diese Maximas da sind. Also, Skript habe ich es auch hingeschrieben, das ist die sogenannte Lorenz-Kurve mit Halbwertsbreite. Gamma. Und ja, warum heißt es Halbwertsbreite? Also ich kann nochmal jetzt diese Funktion hier skizzieren. Also hier ist E, dann machen wir hier, soll Grad ER sein, nicht ein Nullpunkt. Und dann ist es eine symmetrische Kurve. Also die sieht, wenn man es so malt, Prinzip wie eine Gauss-Kurve aus. Der Unterschied liegt eher an den Schwänzen. Die Schwänze fallen halt nicht exponentiell ab, sondern die fallen halt mit 1 durch e Quadrat müssten die abfallen. So, und wenn ich jetzt was da drauf guckt, das Maximum müsste bei 1 sein, richtig? Und wenn ich jetzt auf ein Halb runtergehe, dann kann ich mal den Funktionswert, der Funktionswert, wenn ein Halb ist, dann kann ich mal ausrechnen, bei welchem Wert von E fällt es auf ein Halb ab. Dann muss halt E minus ER, muss halt gerade auch Gamma halbe zum Quadrat sein. Also ist das ja da Gamma halbe und das hier ist auch Gamma halbe. Und damit ist halt irgendwie, naja, diese Breite von diesem Peak, das ist Gamma. Also deswegen spricht man von der Halbwertsbreite der Lorenz-Kurve, wenn man diesen Parameter, der da hinten steht, durch 2 dividiert quadriert wird. Und ja, in unserem Zusammenhang ist es die Resonanzbreite. Also mit anderen Worten, in diesem physikalischen Plot bezeichnet diese längliche Konstante Gamma halbe, bezeichnet halt letztendlich die Breite von diesen Peaks hier. Naja, und das ist eine relativ einfache Charakterisierung dieser Resonanzen, also dieser Spitzen, durch einfache Kurven, durch Lorenz-Kurven, die halt 2 Parameter besitzt, nämlich die Breite Gamma und halt noch die Resonanzenergien ER. Und letztendlich, das sind die 2 Größen, die man häufig verwendet oder angibt. Und die Details, also im Prinzip die höheren Ordnungen in der Entwicklung, die lässt man dann einfach weg. Gut. Also man kann, das ergänze ich jetzt da unten noch, hier nochmal ein bisschen eine Näherung vornehmen, das brauchen wir dann später noch, deswegen ist hier eigentlich schon der geeignete Zeitpunkt, wenn man diese Rechnung macht, das noch weiter anzugeben. Also wenn mal wieder den Fall kleine Energie tiefer Topf haben. Also mit anderen Worten, E deutlich kleiner V0, dann kann man das halt wieder nähern. Und zwar durch 2 H quer Wurzel ER dividiert durch Wurzel 2 MA. Letztendlich, was halt passiert ist, wenn V riesig gegenüber ER ist, kann ich in den Summen das ER weglassen und V durch V gibt eine 1 und das ist dann dieser Ausdruck und den kann ich auch nochmal ein bisschen vereinfachen, den kann man sehr kompakt schreiben durch H quer VR dividiert durch A. Das war schlampig mit dem Wurzelzeichen, das endet hier. Also hier steht halt wieder die Wurzel aus ER dividiert durch 2m. Also das kann ich halt durch diese übliche Beziehung zwischen Impuls und Energie wieder in den Impuls ausdrücken bei Resonanzenergie. Und wenn ich dann durch die Masse dividiere, dann habe ich die Geschwindigkeit. Also Vr, das ist die Geschwindigkeit der Teilchen bei Resonanzenergie. Also diese Formel, wenn wir das nächste Mal brauchen, deswegen wollte ich es jetzt an dieser Stelle schon erwähnen, aber ansonsten ist es jetzt gerade nicht von zentraler Bedeutung. Also es ist jetzt wahrscheinlich schon einiges, was jetzt plötzlich neu ist und ist noch nicht so ganz klar, wo es hinführt und wir hören jetzt auch mittendrin auf. Also deswegen ist es vielleicht ein bisschen unbefriedigend, wenn er jetzt so heimgeht. Trotzdem will ich gerade nochmal die wichtigsten Dinge sagen. Also wichtig ist halt das SE-Quadrat bzw. SE, also das, was ich orange eingerahmt hatte, dass das wirklich die Streuung charakterisiert, dass das die gesamte interessante Information enthält. Und was uns jetzt interessiert, und da wenn wir halt physikalische Eigenschaften dann das nächste Mal studieren, sind gerade diese Maximas von diesem SE, also da, wo die Teilchen komplett durchgehen, wo nichts reflektiert wird. Und was wir jetzt momentan erreicht haben, also wir haben noch kein Physikverständnis, aber wir haben diese Maximas, also diese Resonanzen, näherungsweise durch eine sehr einfache Funktion charakterisiert. Und diese Funktion ist halt eine Lorentzkurve mit 2 Eigenschaften, Position, das ist die Resonanzenergie, und Breite, das ist die Resonanzbreite. Und daraus Physik zu ziehen, also das passiert dann, wann sehen wir uns wieder, am Donnerstag. Also so der Stand der Dinge, also das hoffe ich, dass jetzt rüberkam, auch wenn so ein bisschen viel Ergebnisse angeschrieben war und vielleicht noch nicht klar ist, woraus es rausläuft. Okay, dann bis in 2 Tagen.